Manch einer von uns fragt sich vielleicht, warum zumindest manche Dinge schwieriger erscheinen als noch vor ein paar Jahren. Die von uns, die so aus kirchlichen oder religiösen Hintergrund kommen, vielleicht kommt ja auch schon mal der Gedanke, wieso war das früher alles so viel einfacher? Und jetzt, wo wir konkreter mit Jesus gehen wollen, ist es schwierig und irgendwie nervt mich das. Das hat mich früher alles nicht so genervt. Ich glaube, dass das einen ganz konkreten Grund hat. Und das ist mir so zum Einstieg wichtig, dass wir das im Lichte der Wahrheit sehen, dass wir verändert werden vom Herrn, weil er uns liebt. Und deshalb sind für jemand, der ein Jünger sein will und Jesus nachfolgt, eine Menge Dinge schwieriger als für jemanden, der das nicht tut. Diese Frage hat sich schon David gestellt in dem Psalm, wieso es dem Ungerechten so gut geht und wieso sein Leben so flach verläuft und wieso der Gerechte so viele Dinge durchmachen muss. Das ist einfach der Grund. Dass der Herr uns nicht so lässt, wie wir sind, dass er uns vorbereitet auf Dinge, dass er uns verändert, damit wir ihm gefallen, damit wir ankommen bei ihm, dass das Gute geschehen kann, was er durch uns geschehen lassen möchte. Das ist der Grund. Und aus diesem Grunde sind uns in unserem eigenen Charakter Dinge vor 15 Jahren nicht aufgefallen, die uns heute nahezu anspringen. Das ist der Grund. Weil das Licht und die Wahrheit nimmt zu unter uns. Und deshalb werden einfach Dinge offenbar. Ich weiß nicht, wer von uns vielleicht auch in einem ganz, ganz alten Haus wohnt. Die alten Häuser haben ja solche dunklen, niedrigen Keller. In der Regel sind die auch feucht. Also ich brauche hier drauf ein bisschen Papier. Ja, weil wenn ich schon mit meinem Edding draufschreibe, dann ist das verewigt. Na? Ich habe hier wasserfest. Okay. Ja, und in diesen dunklen Kellern, früher war da, wenn überhaupt, eine 25-Watt-Lampe irgendwo in der Ecke. Und da hast du am anderen Ende vom Keller nicht gesehen, was da noch so murchelt. Aber wenn du das dann mal richtig beleuchtest, dann ist das alles viel deutlicher wahrzunehmen. Es ist also eine Lüge zu glauben, ja, früher war der Keller nicht so vergammelt, du hast es bloß nicht gesehen. Und wenn das Licht und die Wahrheit zunehmen, werden einfach Sachen offenbar. Das ist wie wenn du dann einen 500 Watt Baustrahler in so einen Raum reinhältst, dann siehst du, dass die vorhergehenden Mieter über Jahre hinweg ihre Asche da reingekippt haben und kannst dann anfangen, das rauszuschaufeln, so wie es uns ging vor ein paar Jahren. Da hat ein Mieter seine Asche nicht zur Mülltonne gebracht, sondern in den Keller geschüttet. Aber solange das alles dunkel ist, kannst du das nicht sehen. Und wir kommen auf die Idee, da war das gar nicht da. Oh ja, das war schon immer da. Aber immer dann, wenn Licht und Wahrheit zunehmen, dann geschieht etwas mit uns. Und das ist für wichtig, dass wir das wahrnehmen in der Wahrheit. In dieser Woche hat mich ein Kapitel beschäftigt aus dem Kolosserbrief. Das möchte ich uns vorlesen. Ich denke, dass das so im Moment für uns ist. Und ich vertraue darauf, dass auch heute durch mich das Wort Gottes zu uns kommt. Das ist so mein Ziel. Es geht nicht um Predigten halten. Ich möchte gerne, dass das Wort Gottes zu uns kommt heute Morgen. Also Kolosser 2. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Vielleicht als kleiner Einschub zur Erklärung, der Kolosserbrief ist entstanden auf dem Hintergrund, dass in dieser Region, in dieser Gemeinde eine falsche Lehre stark geworden ist. Und zwar hat man geglaubt, dass Christus nicht allein der Sohn Gottes ist, durch den allein das Heil gekommen ist, sondern dass es eine Menge übernatürlicher Wesen gibt, Engelswesen, die wie eine Art Kette den Mensch verbinden mit dem, was im Himmel ist, und dass Christus ein Glied in dieser Kette ist, neben anderen Himmels- oder Geistwesen, die uns in irgendeiner Weise das Heil gebracht haben. Und auf dem Hintergrund dieser falschen Lehre ist dieser Brief entstanden. Darum betont Paulus in diesem Brief, dass in Christus die Fülle der Gottheit wohnt. Auf dem Hintergrund ist das geschrieben worden. Als ich das las, dachte ich, ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch der Autor von dem Buch Die Hütte hat also nichts Neues erfunden, dass Christus der beste Weg zum Vater ist und nicht der einzige. Also das gab es schon zur Zeit, als der Kolosserbrief entstanden ist, die Idee, dass neben Christus noch andere Kräfte beteiligt sind, das Heil zu bringen. Und laut meiner Bibel ist dieser Brief 60 nach Christus geschrieben, also vor 1950 Jahren. Also unter dem oder vor diesem Hintergrund ist der Brief da entstanden von Paulus. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn er schreibt, dass er einen großen Kampf um sie hat, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und damit sie an Gewissheit und Erkenntnis und Verständnis des Geheimnisses Gottes zunehmen. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also Paulus stellt hier klar, es gibt gar keine anderen Quellen für Weisheit und Erkenntnis außer Christus. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Auch hier ist wieder dieser Hinweis, gewurzelt und auferbaut und gefestigt zu sein, wie ihr gelehrt worden seid, entsprechend dem, was die Lehre der Apostel war. Darin sollten sie gewurzelt sein und darin sollten sie reich sein. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Als wir noch DDR hatten, hier in unserer Region, war dieser Vers für mich immer bezogen auf die sozialistischen oder kommunistischen Ideen. Aber es ist auf alles anzuwenden, was andere Quellen hat an Weisheit als Christus. Alles andere ist Philosophie, alles andere ist Lehrerbetrug und Überlieferung der Menschen. Alles, was uns heute der Geist dieser Welt als weise darstellt, als richtig, als anstrebenswert, das fällt alles unter diesen Vers. Allein in Christus ist Weisheit und Erkenntnis. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, da ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Mir scheint, dass diese Passage aus Kolosser 2 der Herr so uns heute sagen will. Dass wir stark sind und verwurzelt sind in Christus, wie wir gelehrt wurden. Manch einer unter uns hat sich in Richtungen entwickelt, weil er nicht entsprechend, wie wir gelehrt haben, lebt. Und dadurch gibt es Schwierigkeiten, das erzeugt Probleme. Ich möchte uns das heute neu sagen, dass das biblische Tatsache ist und dass wir daran festhalten, dass wir beschnitten worden sind, nicht mit einer Beschneidung, die mit Händen geschehen ist, sondern durch das Ausziehen des fleischlichen Leibes. Also das meint die Entscheidung, ich bin von Neuem geboren und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lege ab fleischliche Dinge und lebe in der Kraft des Geistes. Und die Bibel sagt, wenn wir im Heiligen Geist leben, werden wir die Werke oder die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Dann diese Warnung vor Philosophie, vor leeren Betrug, vor Überlieferung der Menschen. Und alles, was um uns herum geschieht, alles, was uns der Geist dieser Welt anbietet, fällt unter diesen Vers 8. Und ich hatte konkrete Beispiele auch in meinen vorangegangenen Predigten genannt. Jegliche Standards aus dem Wort Gottes werden verdreht, werden auf den Kopf gestellt. Egal in welches Gebiet du hineinschaust, du wirst in der Welt immer eine Weisheit finden, die das Gegenteil sagt von dem, was das Wort meint, was Jesus meint. Und das ist für uns heute. Wir sind beschnitten worden durch das Ausziehen des fleischlichen Leibes. Und wir sind begraben in der Taufe und wir sind auferweckt worden mit ihm. Und die, die wir in Vergehungen tot waren, in der Unbeschnittenheit unseres Fleisches, hat er lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das ist für uns heute. Er hat uns unsere Vergehungen vergeben. Vers 14 wird es dann noch deutlicher und noch genialer. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Dieser Er meint Gott, den Vater. Und in ihm meint in Christus. Gott, der Vater, hat in Christus Triumph gehalten über die Mächte. Ich glaube, dass das für uns ist. Und das soll zu deinem Herzen sprechen. Du bist mit Christus auferstanden. Dein alter Mensch ist begraben in der Taufe. Dein von neuem geborener Mensch ist auferstanden. Und alle Vergehungen sind dir vergeben. In der Phase, wo der Herr uns ermahnt und wo der Herr uns zurechtbringt in bestimmten Bereichen, müssen wir sehr, sehr aufpassen zu unterscheiden. Der Teufel will es gerne nutzen, uns pauschal das Bild vor Augen zu malen, dass wir schlecht sind und dass es sowieso alles nichts wird. Wir müssen sehr Acht geben, was ist Ermahnung, wo ich umkehre und was ist Gedankengut des Teufels, wo er dir zeigen will, dass du schlecht bist und dass es sowieso nichts wird, wo er Verdammnisgedanken bringen will. Das gilt es zu unterscheiden, da gilt es wach zu bleiben. Ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist heute während der Anbetungszeit, ich glaube, dass wir nochmal ein bisschen konkret darauf eingehen. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Ich schreibe hier mal hin falsch und hier richtig. Ich hatte einiges gesagt zum Umgang miteinander in der Gemeinde, wie die Schrift uns das bezeugt und wie die Schrift sagt, dass es sein soll. Und da wissen wir, dass es diese Schriftstelle gibt, dass wir einander die Wahrheit reden in Liebe. Wahrheit und Liebe. Ich möchte das in Erinnerung bringen, was Jesus uns gelehrt hat, dass da steht, wenn einer sündigt, dass du zu ihm hingehst und ihn überführst zwischen dir und ihm. Ich hatte dann in der zweiten Predigt ergänzt, dass es erstmal gilt zu unterscheiden, wo ärgern mich Dinge an dem anderen, weil ich ein Problem habe in meinem Herzen und hat der andere tatsächlich an mir gesündigt, dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Ich glaube, in die Rubrik richtig kommt das Wort Barmherzigkeit. Güte, Freundlichkeit, in die Rubrik falsch im Umgang miteinander gehört Heuchelei. Und das hat was zu tun mit Unaufrichtigkeit. Wenn das in unseren Beziehungen da ist, dann sind böse Gedanken und wenn wir da nicht Acht geben und in unseren Gedanken geistliche Hygiene herrschen lassen, dann verfallen wir in ein Verhaltensmuster, dass wir nahezu ununterbrochen bei dem anderen die Fehler sehen. Und dann beginnen uns Dinge zu stören und zu ärgern und zwischen uns wachsen Sachen auf, die können deshalb wachsen, weil wir in unserem Herzen nicht klar sind, weil da Dinge nicht in Ordnung sind. Das wird dann hier sehr kleinlich und eng und wenn wir das in der falschen Weise in unseren Beziehungen miteinander leben, dann sehen wir eine Menge Fehler. Und über die reden wir dann immer mit der dritten Person. Also das ist das Gegenteil von dem, was uns die Bibel zeigt. Wir reden nicht die Wahrheit mit der Person, wo uns eine Menge Dinge stören oder wo wir eine Menge Fehler sehen, sondern wir reden dann immer über das, was uns stört, mit der dritten Person. Und richtig ist, dass Wahrheit und Liebe unter uns sind, und Barmherzigkeit und Güte und Freundlichkeit. Das ist etwas völlig anderes. In der Wahrheit leben, auch in unseren Beziehungen, ist was völlig anderes, als die ganze Zeit wie so eine Art Radar laufen zu haben, was bei dem anderen alles nicht stimmt. Das ist was völlig anderes. Und ich denke, ein großer Teil, dass wir hier auf dieser Seite aufräumen und dass wir auf dieser Seite uns in Acht nehmen, was wir denken, und dass wir uns mal selber fragen, warum uns so viele Kleinigkeiten bei dem anderen stören. Und wir können uns überprüfen, wenn du wissen willst, befinde ich mich auf der Seite, dann wirst du Dinge, die wirklich verkehrt sind oder Sachen, die nicht richtig sind, die auch von dem anderen aus Gemeinschaft zerstören, mit ihm in Liebe und Wahrheit besprochen haben. Und ich meine da nicht Gespräche, wo es dann 3 Jahre Funkstille danach gibt. Ich meine Gespräche, die damit enden, dass man sich umarmt und mehr Liebe hat als zuvor. Und wenn du wissen willst, ob du dich hier befindest, dann kannst du das darin rausfinden, dass du mit der dritten Person eine Menge Sachen besprochen hast. Und wenn du die Person, um die es geht, dann triffst, da ist alles super. Ist alles in Ordnung. Da habt ihr nur Nettigkeiten auszutauschen. Das ist mir nochmal so deutlich geworden. Der Teufel möchte gerne uns dahin bringen, dass wir in Unaufrichtigkeit und Heuchelei miteinander leben, dass wir böse Gedanken denken bis zum Ende. Und das macht uns einfach immer borstiger in unserem Herzen, immer mehr Fehler zu sehen, die uns dann auch stören. Und das ist was völlig anderes, als was Jesus gemeint hat, als was ich deutlich machen wollte, nämlich, dass wir tatsächliche Sünde und tatsächliches Fehlverhalten in Liebe ansprechen und uns so einander korrigieren und aufeinander aufpassen, indem wir in Wahrheit Verantwortung füreinander übernehmen. An dieser Stelle sind wir als Gemeinde erkrankt, an dieser Stelle haben wir, wenn man es so nennen will, Krebs. Und diese Sachen möchte der Herr aus unserer Gemeinde herausholen, und das geht nur, wenn wir das selber uns eingestehen und davon umkehren. Also um das konkret zu machen, da gibt es die Person A, Und die erzählt einer anderen Person etwas, was verkehrt ist. Eine Entscheidung, eine Sichtweise. Das ist A, das ist B. Und die Person B ist auch gläubig und hat auch den Heiligen Geist. Und der Person B schwant, was die Person A mir gerade erzählt hat. Das haut eigentlich nicht hin. Eigentlich ist das falsch. Eigentlich kann man das so nicht machen. Eigentlich sagt das Wort was anderes. Irgendwie passt das nicht. Was tut jetzt Person B? Ach, ich bin lieber still. Weil die Person B denkt, wenn ich das der Person A sage, dass ich eigentlich mit dem Ding nicht einverstanden bin oder dass ich das nicht gut finde oder dass ich das nicht so entscheiden würde oder dass es mir irgendwie Bauchschmerzen macht, so Dinge zu tun oder zu lassen, was auch immer. Ich sage es lieber nicht, weil wir sind ja Freunde und ich möchte nicht die Freundschaft in Gefahr bringen. Und wir haben lange Zeit gedacht, das wäre liebevoll. Aber in Wahrheit ist das das Liebloseste, was wir tun können. Weil die Person A die notwendige Ausrichtung und Korrektur dadurch nicht erfährt. Und die Person A geht weiter in eine verkehrte Richtung. Und A und B sehen sich vielleicht öfters, aber B zieht es vor, sich einfach seine eigenen Gedanken zu machen und nichts zu sagen. Vielleicht redet B mit C, vielleicht auch nicht. Diese Art von Beziehung, wo der Person B bei bestimmten Verhaltensweisen oder auch Dingen, die geredet werden, deutlich wird, das ist verkehrt, das birgt Gefahren in sich, das würde ich so nie tun, das ist falsch, da sagt die Bibel was völlig anderes. Wenn die Person B es vorzieht, dazu zu schweigen, weil sie denkt, Person A könnte beleidigt sein oder will das dann nicht hören oder entfernt sich dann oder zieht sich zurück, dann ist das zwischen diesen beiden Personen keine Beziehung, wie es die Bibel sagt. Sondern dann ist das nichts anderes als Heuchelei. Und nach dem Wort Gottes ist es lieblos. Also die Liebe Gottes ist nicht in dieser Beziehung. Und damit fehlt der Person A der Schutz, den der Herr uns gibt. Und das ist keine Erfindung von mir. Das ist keine Erfindung von der FCG, weil wir es ein bisschen extrem brauchen oder ein bisschen hart. Das können wir im Wort Gottes so lesen. Das Instrument, wie wir auf der Linie bleiben und wie wir in der Wahrheit bleiben, ist die Beziehung in Aufrichtigkeit, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen. Aus diesem Grund hat der Hartwig gesagt, und das war Reden Gottes an uns, deshalb habe ich das auch nochmal abgespielt zuletzt, schon wenn einer anfängt, komisch zu reden, und vielen von uns sind komische Reden aufgefallen die letzten 5, 6, 7 Jahre, aber wir haben es vorgezogen, erstmal nichts dazu zu sagen. Oh, das ist aber krass, was der mir da erzählt hat. Naja, müsste vielleicht der Jupsleiter mal was sagen. Nee, also das ist so krass, das lasse ich mal die Ältesten machen. Ihr Lieben, wir Ältesten können unmöglich den Schutz allen geben, den jeder braucht, weil wir können nicht mit 150 Personen in verbindlichen, engen Beziehungen leben. Wir brauchen das untereinander gegenseitig und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wer welche Position im Reich Gottes hat oder wie groß wessen Verantwortungsbereich ist. Der Prinz hat einmal gesagt, wenn zu mir jemand kommt, der eine Woche von neuem geboren ist und ermahnt mich im Auftrag Gottes, dann muss ich ihm dazuhören und muss mir das annehmen. Auch wenn ich schon 6 Jahrzehnte gläubig bin und einen gewaltigen Dienst weltweit habe. Also das ist völlig unabhängig, wer welche Verantwortung in der Gemeinde hat. Das ist total uninteressant. Die Person A, die Person B denkt in der Regel, wenn ich dazu meine Meinung sage, dass ich das total anders sehe oder dass das wirklich verkehrt ist, dass das gefährlich ist, oft denkt die Person, wenn ich das tue, dann wird A ärgerlich sein oder sich zurückziehen oder mir die Freundschaft kündigen. Und ich möchte, dass wir mal eins heute ganz klar gehört haben, diese Vermutung, dass A das nicht hören will und dass A damit die Freundschaft kündigt, das ist eine Lüge aus der Hölle. Zum überwiegenden Teil geschieht das nämlich nicht. Zum absolut großen Teil wird A nachdenklich sein, wird erkennen, dass das stimmt, dass die Sichtweise falsch war, die Entscheidung falsch war, was auch immer, und wird A dankbar sein und alles ist gut. Der Gedanke, ich lasse das lieber, damit nichts komisch wird, der ist aus der Hölle und da ist eine Lüge. In den seltensten Fällen wird A so reagieren, wie wir befürchten. Aber diese Befürchtung, die wir da haben, da gibt es in der Bibel ein Wort dafür. Und das lautet Menschenfurcht. Und Menschenfurcht könnte eine Festung aufbauen in unserer Gemeinde. Definitiv. Menschenfurcht ist Sünde, ihr Lieben. Menschenfurcht ist kein Kavaliersdelikt. Menschenfurcht ist nichts, wo wir sagen können, ja, das ist halt bei mir so. Ja, der oder der, die haben damit keine Probleme. Die können immer allen alles sagen. Also wenn ihr glaubt, dass ich frei bin von Menschenfurcht, dann habt ihr euch alle mächtig geirrt. Das ist etwas, wofür ich in meinem Leben einen erbitterten Krieg führe und ihn gewinnen werde. Und ihr werdet ihn auch gewinnen. Und ich fordere euch dazu auf, Menschenfurcht aus euren Herzen zu werfen. Wenn wir weiter so agieren würden, dass wir es vorziehen zu schweigen, zu verkehrten Reden, zu verkehrten Entscheidungen, zu verkehrten Haltungen. Wenn wir uns nicht auf den Weg begeben würden, in Wahrheit und Liebe wieder miteinander umzugehen, dann müssen wir dem ins Auge sehen, dass unsere Beziehungen dann nicht im Lichte Gottes sind und das sind keine aufrichtigen Beziehungen und die sind absolut nichts wert. In unserer Gemeinde ist es an bestimmten Stellen so weit gekommen, dass man in diesen Beziehungen B und C, wo man dann über das Verkehrte von A redet, das haucht mir Stift aus, in der Beziehung wurden dann Allianzen gebildet in Übereinstimmung, wie verkehrt A ist. Aber A hat es nie erfahren oder hat es vielleicht nur geahnt. Immer dann, wenn der Heilige Geist bei dir eine Glocke läuten lässt, wenn du etwas hörst, wo du einfach weißt, das haut so nicht hin und du schweigst dazu dauerhaft, weil du es vorziehst, deine nette Beziehung nicht zu gefährden, bist du in Sünde der Menschenfurcht und Menschengefälligkeit und immer dann ist Heuchelei. Und Heuchelei ist aufgelistet als eine der Sünden, die wir ablegen sollen. Im Römerbrief steht das ganz klar, auch im Kolosser. Und anstelle von Wahrheit und Liebe tritt Heuchelei, Unaufrichtigkeit, wir denken böse Sachen über andere, was, wenn wir das tun, gar nicht stattfindet. Wir sehen dann einen Haufen Kleinigkeiten, die gar nicht so schlimm sind und wir reden immer mit den dritten Personen. Aber anstelle von diesem ganzen verkehrten Zeug wollen wir dahin zurückkehren, dass wir Wahrheit miteinander reden und anstelle von jedem kleinen Fehler sehen, ist da viel Barmherzigkeit und Güte und Freundlichkeit. Und diese Grundeinstellung zu dem anderen, ich liebe dich von Herzen und ich bin total für dich. Ich würde viel dafür geben, wenn das bei uns allen durchsteigt, nicht bloß, dass wir es bejahen, sondern dass wir es tatsächlich leben. Auf dieser Seite bekommt der Teufel Raum. Und diese gesamte Entwicklung führt ins Verderben. Diese Art von Entwicklung zerstört Gemeinde. Und das kann man an sehr, sehr vielen Orten studieren, wie das geht und wo das endet. Auf dieser Seite kommt immer mehr Licht und Wahrheit. Die Gegenwart Gottes nimmt zu und wir alle wachsen ihm entgegen. Wir alle werden immer klarer und freier und können auch sehen, wozu der Herr uns gerufen hat und können in einem zunehmenden Maße für andere ein Segen sein. Der Gedanke, dass wir diese Liebe und Wahrheit in unseren Beziehungen nicht brauchen oder dass wir die Korrektur und dieses gegenseitige Ermahnen nicht brauchen, das ist ein Riesenirrtum. Das zeugt, dass Hochmut in unseren Herzen wohnt und das zeugt davon, dass wir nicht wirklich verstanden haben, wie verdorben wir sind. Ich habe vor kurzem etwas gelesen, ich glaube es war beim Arthur Katz, dieser grausame Tod, den Jesus sterben musste, dieses absolut grausame Verbrechen, was man an ihm verübt hat, die Grausamkeit einer Kreuzigung, hält uns vor Augen, wie verdorben und verloren wir waren. Unsere abgrundtiefe Bösartigkeit und Schlechtigkeit zeigt uns das, wie grausam Jesus sterben musste. dass der Vater das tun musste, um Gerechtigkeit zu bringen, um uns überhaupt noch retten zu können. Alle Gedankengänge, das brauche ich nicht, ich kriege das auch allein auf der Reihe. Ich und Jesus, wir leben da unseren Glauben, zeugt von massivem Hochmut in unseren Herzen und einer Verblendung über uns selber, dass wir uns selber nicht realistisch einschätzen können. Wenn du denkst, dass du diese aufrichtige Beziehung nicht brauchst um dich herum und nicht willig bist, dich da hineinzugeben, beweist das, dass du in einer Lüge lebst über dich selbst. Das ist der einzige Beweis. Wenn du ein Stück weit erkannt hast, wie verloren du bist, ohne Christus und ohne in den Ordnungen Gottes zu leben, wenn wir davon einen kleinen Spalt weit begriffen haben, dann werden wir uns hineinwerfen in Beziehung von Wahrheit und Liebe, weil wir dann vor einer Menge Fehler bewahrt werden. Das Werkzeug Gottes, uns zum Ziel zu bringen, dass wir bei dieser Braut dazugehören, die er dann heiraten wird, dass er uns kennen wird am Ende, ist, in diese Beziehungen eingebunden zu sein. Das ist das Werkzeug Gottes, uns zu bewahren vor Verführung. Wir kennen diese Schriftstellen, Jesus sagt, seht zu, dass euch niemand verführe und dass in der letzten Zeit viele vom Glauben abfallen werden. Es ist ausgeschlossen, vom Glauben abzufallen und wir müssen uns davor nicht fürchten, wenn wir unseren Geschwistern um uns herum erlauben, uns alles sagen zu dürfen, ohne dass wir explodieren, ohne dass wir zum Gegenangriff übergehen und wir genauso unsere eigene Menschenfurcht tagtäglich den Krieg erklären und genauso auch dem anderen bereit sind, etwas zu sagen, was vielleicht für einen Moment nicht angenehm ist. Wenn wir uns dazu entschließen, wenn das unsere willentliche Entscheidung ist, wir werden ganz sicher nicht verführt werden. Das ist das Werkzeug, was der Herr uns gibt. Es wird Verführung kommen und Menschen werden abfallen vom Glauben. Aber es ist keine Willkür bei Gott, dass er eine Sache über uns hereinbrechen lässt, wo wir eigentlich keine Chance haben. Sondern Gott hat uns ganz klar ein Geländer gegeben und wenn wir da entlang gehen, gehen wir sicher. Und dann wird der Herr uns kennen. Also unsere Liebe und Hingabe zu Gott, unser Jesus hingegeben sein, findet seinen Ausdruck in unseren Beziehungen. Das immer aktueller werdende Christsein und was eine Menge Bücher und Medien immer mehr propagieren, dass das alles nur anstrengend ist und nervig und dass wir das alles alleine mit dem Herrn klären und uns allenfalls mal noch treffen, so ein bisschen oberflächlich lächeln wir uns dann an, aber eigentlich kann jeder selber irgendwie festlegen und nach seiner Fassung Christ sein Leben. Das ist der erste Schritt in die Verführung hinein und der Teufel gibt sich deshalb so große Mühe, als ein ansprechendes Evangelium darzustellen, solche verkehrten Lehren, weil er weiß, damit ist schon mal 90% des Schutzes weg. Da ist schon mal der ganze Schutz weggenommen und damit sind wir leichte Beute, uns belügen zu lassen. Ich persönlich kann von mir selber sagen, was meine Hingabe, meinen Glauben betrifft. Ich höre ab und zu Gottes Stimme. Und ab und zu spricht der Herr wirklich durch mich auch zu mir durch sein Wort. Aber ich traue mir bei weitem nicht zu, ohne die Korrektur und den Hinweis meiner Geschwister, die eng um mich herum sind, wirklich für alle Dinge den Plan zu haben. Ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir auch nicht zu, dass ich so klar in allen Phasen Gottes Stimme höre. Und über die Jahre, wo wir auch in Kontakt sind mit vielen Leuten außerhalb der Gemeinde, habe ich schon Geschichten gehört, was der Herr angeblich jemand gesagt hat, das ist unglaublich. Da könnte man ein Comicbuch, ein Witzebuch füllen, was mir Menschen schon aufgetischt haben als das ganz klare Reden von Gott. Ich erzähle das als Beispiel, wie man gewaltig im Irrtum sein kann, was einem der Herr gesagt haben kann. Um mal ein Beispiel zu nennen, das ist so krass, denke ich, dass mir da jeder zustimmen wird. Ich war nicht direkt selber mit den Leuten in Kontakt, aber mir hat es jemand erzählt, der mit ihnen in Kontakt war. Da gibt es einen Mann, auch nicht in Deutschland, andere im westeuropäischen Land. Der hat eine Gemeinde und der weiß vom Herrn, das ist seine Beauftragung Gottes, dass er 27 Frauen heiraten soll. Und er hat bereits schon die zweite oder dritte Ehe geschlossen und da das in dem Land aber gesetzlich verboten ist, gibt es da jetzt richtig Ärger mit den Behörden. Das ist ganz klares Reden vom Heiligen Geist zu ihm, dass er das tun soll. Das ist sein Auftrag. Also ich würde sehr vor dieser Idee warnen, ich lese meine Bibel und ich folge Jesus nach und dann bin ich sicher. Das sehen wir im gesamten Neuen Testament, dass der Schutz, den der Herr uns gibt vor falschen Gedanken und dass wir uns auch mächtig irren können darin, was der Herr uns gesagt hat, der Schutz ist, dass neben uns Menschen gibt, die das Gleiche glauben, das Gleiche wollen wie wir und die in manchen Dingen Dinge klarer sehen wie wir selber. Und so sind wir zusammengefügt zu diesem Leib. Das ist der Sinn des Leibes. Und wir kennen alle die Passagen, da ist nicht jeder Arm, nicht jeder Fuß, nicht jeder Rücken, sondern wir sind alle verschiedene Dinge und brauchen uns gegenseitig. Und nur wenn der Körper in allen Körperteilen, in allen Funktionen funktioniert, dann ist es ein gesunder Körper und Jesus ist unser Haupt. Und Paulus sagt das so klar, da sagt nicht der Fuß zur Hand, ich brauche dich nicht, oder das Auge zum Ohr. Das sind alles Tatsachen, die wir alle unterschreiben, ja, das steht im Wort, ja, das ist so richtig. Im Alltag entscheidet sich an dieser Sache, wenn wir wieder ein Leib werden wollen, der darin gesünder ist und sich gesünder bewegen kann. Ich bitte euch im Namen Gottes, bringt Aufrichtigkeit in eure Beziehungen. Bringt Wahrheit in eure Beziehung hinein. Und wenn du da eine Reaktion erfährst, die dich kurzzeitig wegruppt, wo du kurzzeitig nicht weißt, war das jetzt gut oder war das jetzt dumm, ja, dann in Jesu Namen halt's aus. Dann leide für die Wahrheit im Namen Jesu und freu dich drüber, dass du Unrecht erfährst. Sollte doch jemand so krass gegen dich reagieren, dass du da 3 Wochen lang beleidigt oder traurig oder deformiert bist, dann halte das aus im Namen Jesu. Nirgendwo ist uns im Wort Gottes versprochen, dass wir, wenn wir Jesus folgen, ausschließlich 24 Stunden am Tag eine nette Zeit haben. Also lasst uns Wahrheit in unsere Beziehung bringen und dann wird das ganze Kleinliche dem anderen seine Fehler abscannen und diese ganzen bösen Gedanken, dem wird dann der Boden entzogen. Weil durch aufrichtige Beziehungen, aufrichtige Gespräche werden auch viele Lügen ausgeräumt, viele Festungen, die nur in unseren Gedanken stattgefunden haben, viele Unterstellungen erweisen sich als absolut nichtig und falsch. Also das könnte man auch hier mit reinschreiben, Unterstellungen. Das Teuflische ist, wir meinen, wenn wir das verschweigen, was uns hochkommt oder was uns aufstößt, wenn wir lieb sind, wenn wir nicht unsere Beziehung gefährden wollen, weil dem anderen könnte das nicht gefallen. Wir meinen, dass wir auf die Art unsere Beziehung schützen, aber in Wahrheit ist das die effektivste Art, Beziehungen zu zerstören. Und die effektivste Art, Beziehungen zu bewahren, ist, in der Wahrheit zu bleiben. Und mit der Wahrheit ist immer göttliche Liebe gekoppelt. Und dort wollen wir hinkommen, dort kommen wir zurück. Und deshalb möchte ich einfach deine Aufforderung aussprechen an uns alle. Vielleicht wurde dir mal Wahrheit gesagt und du hast übel und krass darauf reagiert, dann ist es angemessen, da umzukehren davon, um Vergebung zu bitten. Und es ist auch dran, um Vergebung zu bitten, wo du ganz klar Dinge gesehen hast, die falsch sind und vielleicht sind schon negative Folgen eingetreten auf die falschen Entscheidungen hin, die du schon gleich am Anfang als falsch auch sehen konntest. Auch da gilt es umzukehren und zurückzukommen in die Wahrheit. Also versteht mich bitte richtig. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt eine Zeit anbrechen lassen, wo wir uns jetzt ganz mächtig die Sachen um die Ohren hauen, sondern wir legen diese Dinge ab und dann sind wir erstmal wieder klarer, dem anderen wirklich im Lichte Gottes zu sehen. Hier ist immer das Böse unterstellen und immer böse Gedanken. Auf der Seite ist immer das Gute unterstellen und immer gute Gedanken. Und dorthin müssen wir zurückkehren. Wenn wir abweichen von der Wahrheit in unseren Beziehungen, tritt an die Stelle immer die Lüge. Es gibt da kein Vakuum. Und das ist einfach, was die Bibel Heuchelei nennt, dass wir dann miteinander Sachen reden, wo wir in Gedanken ganz andere Sachen denken und wir es einfach vorziehen, um uns selber zu schonen. Ich sage das nicht, das kann ein anderer machen. In den Fettnapf können sich die Ältesten setzen oder der Jupsleiter oder, nee, also ich nicht. Das können Leute machen, die sowieso immer mit der Machete unterwegs sind und die sind da stark. Die vertragen das, die halten das aus, denen kann man auch mal was nansagen. Aber ich halte mich da raus. Damit müssen wir unbedingt aufhören, weil wir sind nicht diese graue Masse mit dem einen Mann an der Spitze, der für alle alles regelt, sondern wir sind dieser Leib. Ich habe dieser Tage beim Suchen nach etwas bin ich auf eine Predigt gestoßen im Internet von einem gewissen Paul Washer. Sagt das jemand was, der Name? Paul Washer. Da gibt es eine Predigt im Internet, da ist ein deutscher Untertitel reingeschrieben. Die findet ihr auf erweckt.de. Da ist die genannt mit Shocking Predigt. Ich dachte, ich will mal eine Shocking Predigt hören. Hat mich total ermutigt, weil der Mann das predigt, was wir auch predigen. Ich glaube, das war ein großes Jugendevent, was da stattfand, wo er sprach. Und eine Sache ist mir da hängen geblieben, die will ich gerne mit euch teilen. Es ging ihm darum, dass es auch auf dem Hintergrund dieses verkehrten Evangeliums einmal Übergabegebet gesprochen, bist du errettet. Und wenn in deinem Leben eben Sünde läuft und du irgendwie Sachen nicht in den Griff kriegst, ja gut, da bist du halt noch ein bisschen im Fleisch. Aber im Grunde genommen, wenn Jesus kommt, du bist auf der richtigen Seite. Und er hat sehr viel über diesen großen Irrtum gesprochen, auch mit großer Autorität, mit großer Gewalt. Also ganz am Anfang gaben sie ihm da Applaus, weil er da schon so einen Satz prägte, dass es darum geht, hingegeben Jesus zu folgen und bloß ein christliches T-Shirt anziehen ein bisschen zu wenig ist. Und da gaben die Massen ihm Applaus und er brüllte dazwischen, dass er ihren Applaus nicht will und sagt, ich rede von euch, ich meine euch, hört bitte auf, mir Applaus zu geben, ich meine euch, von euch geht ein großer Teil, der hier sitzt, zur Hölle. Und wir kennen diese Passage, wo die Leute zu Jesus kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Und Jesus sagt, geht weg, ich kenne euch nicht, ihr Übeltäter. Und das Wort Übeltäter müsste genau genommen übersetzt werden mit ihr Gesetzlosen. Oder noch präziser, dass es verständlicher wird, ihr, die ihr mein Gesetz nicht befolgt habt. Das ist was ganz anderes. Weil das macht deutlich, worum es Jesus geht. Und das Gesetz, was Jesus gegeben hat, ist, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und dazu gehört, dass wir einander in Wahrheit miteinander umgehen und einander die Wahrheit sagen. Und er sagte, ja, du kennst Jesus oder du behauptest, Jesus zu kennen. Wenn ich zum Weißen Haus komme und sage, ich will mit dem Präsident sprechen, ich will hier rein, ich kenne den Präsident, dann sagt er, dann wird keiner dort die Tür aufmachen oder mir wird die Tür nicht aufgetan. Aber wenn der Präsident mich kennt und rauskommt und sagt, dich kenne ich, Paul Wurscher, komm rein, dann kriege ich da Zutritt. Und das war so seine Message. Wenn du schon meinst, Jesus zu kennen, kennt Jesus dich? Gute Frage. Und so ist das eine Frage, ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, wenn wir in diesem Gebiet uns nicht auf die Seite der Wahrheit stellen, auf die Seite der Schrift, spielen wir mit unserer Errettung. Bin ich absolut überzeugt davon. Wir begeben uns in die Gefahr, verführt zu werden und unsere Errettung zu verlieren. Und wir hatten zuletzt auch diese Schriftstelle, wo sehr viele negative Dinge aufgezählt werden von Paulus und er am Ende sagt, solche Leute werden das Reich Gottes nicht erben. Und das Reich Gottes nicht erben heißt, nicht im Himmel ankommen. Namenhafte, weltweite, anerkannte Prediger erzählen inzwischen Dinge, dass selbst bei den 10 Jungfrauen diejenigen, die kein Öl hatten, am Ende doch noch gerettet würden. Es gibt ein Evangelium, was den Weg bahnt, hinein in dieses eigenmächtige Leben, ich und der Herr, und alles andere decken wir einfach nur irgendeine komische Art Liebe drüber. Und der Teufel forciert dieses falsche Evangelium ganz bewusst, weil der ultimative Schutz von wahrhaftigen Beziehungen weggenommen ist. Und ohne diesen Schutz sind wir eben ohne Schutz. Ich wünschte, ich könnte diesen Irrtum in unseren Köpfen zerstören, dass wir ohne diese Beziehungen auch vorwärts kommen und dass wir es doch irgendwie schaffen. Wenn wir uns ganz dolle anstrengen, wenn wir es ganz ernst meinen, vielleicht geht es auch ohne. Ich wünschte, ich könnte diesen Irrtum in unseren Köpfen heute endgültig ausmerzen. Ein anderer Aspekt. Meine Frau hat dieser Tage eine Predigt gehört von Mike Bickel. Und eine markante Aussage war, unsere Zeit hier sollen wir verstehen als das Praktikum für die Ewigkeit. Und das macht sehr viel deutlich, da ist viel Weisheit drin. Weil diese Lehren trug, diese Philosophie, das, was um uns herum uns tagtäglich beeinflussen will, will uns glauben machen, das hier ist das Ziel und das Nonplusultra. Das ist ein Riesenirrtum. Unsere Zeit hier ist unser Praktikum für die Ewigkeit. Es gibt ja in der Offenbarung Schriftstellen, dass wir über Städte gesetzt werden, dass wir in Verantwortung kommen. Und ich glaube, durch ein Hartwig-Sein-Seminar ist unser Horizont dort geweitet worden in Bezug, was ist die Ewigkeit, was wird im tausendjährigen Reich sein. Unsere Zeit jetzt ist ein Praktikum für die Ewigkeit. Jeder von uns, der vielleicht auch schon länger mal auf Arbeitsplatzsuche war, wenn du dann schon 14 Tage zum Praktikum dort bist, wie wirst du dort sein, wenn du unbedingt diese Arbeitsstelle willst, wenn du unbedingt in dieser Firma beschäftigt sein willst? Wie wird dein Praktikum verlaufen? Kommst du da dreimal zu spät und am vierten Tag rufst du an, ach nee, heute ist mir's nicht so? Oder wirst du dort vorbildlich sein und alles tun, damit die Leute sehen, den Mann stellen wir ein oder die Frau brauchen wir hier? Unsere Zeit hier ist das Praktikum für die Ewigkeit. Das ist eine geniale Aussage. Und die stützt sich auf diese Aussagen in der Offenbarung, dass der Herr uns Verantwortung überträgt, dass wir die Nationen mit ihm zusammen richten werden, dass wir herrschen werden in Gerechtigkeit und mit eisernem Stab. Das sagt das Wort Gottes. Und wir haben tatsächlich nur die 70, 80 Jahre hier, um uns darauf vorzubereiten. Das ist nicht mal das im Verhältnis zur Ewigkeit. Und ich glaube, das hilft uns, viele Dinge einzuordnen und uns neu zu orientieren. Dieser Gedanke, Praktikum für die Ewigkeit. Entscheidungen hier haben tatsächlich einen Einfluss auf das, was dann sein wird. Diese Kirchenreligiosität könnte uns ja nie in irgendeiner Weise etwas lehren über die Ewigkeit, außer dieses Bild mit Nachthemd und Harfe auf der Wolke. Was anderes habe ich zumindest in den Zeiten mir nie vorstellen können. Und ich hatte deshalb auch keine Erwartung auf die Ewigkeit, weil ich wirklich nicht wusste, was ich dort soll. Was ist denn da spannend oder was soll denn da irgendwie, wer will denn da hin? Ganzen Tag Harfe spielen. Und immer denselben Kanon singen. Also das Praktikum für die Ewigkeit. Und das ist ein weiterer Gedanke, der mir diese Woche sehr, sehr wichtig geworden ist. Ich hatte ja gesprochen darüber, dass wir auf die Suche gehen, dass das wieder ein konkretes Ziel wird für uns. Wie kann ich denn ein Segen für andere sein? Wo will mich denn der Herr konkret gebrauchen? Zu einem kleinen Teil hat sich Langeweile ausgebreitet unter uns, weil dieses Ziel nicht da war. Und dann ist es irgendwie auch langweilig, unsere Versammlungen zu besuchen, weil so brandneue Dinge erfährt man da auch nicht mehr. Naja, und früher war das ja alles spannend und jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Ein Grund für dieses Gelangweiltsein, für dieses sich nicht mehr selber bewegen, ist, dass uns da die konkreten Ziele fehlen. Und da möchte ich mal noch was dazufügen oder ergänzen. Die Gemeinde der Zukunft wird eine Gemeinde sein, die im gewaltigen Ausmaß nach außen wirkt. Und die Zusammenkünfte werden ein voneinander berichten sein, welche gewaltigen Machttaten Gottes getan hat während dem Wirken nach außen. Das Ziel des Herrn ist es, dass jeder von uns nach außen das Reich Gottes demonstriert. In unseren Gedanken gibt es so ein ganz kleines, enges Denken. Ich will das mal ein bisschen überspitzt skizzieren. Ich bin jetzt hier schon viele Jahre. Was gibt es für Posten in der Gemeinde? Man kann irgendwas mit Kindern und Flaggen machen. Das ist nicht mein Ding. Fällt also für mich weg. Dann haben wir noch einen Kinderdienst. Ja gut, ist vielleicht auch nicht so meins. Fällt für mich auch weg. Was kann man hier noch werden? Jobsleiter kann man werden. Ist für mich auch nicht geworden über die Jahre. Ja, dann sind alle Karrierechancen weg. Ja, wofür bin ich denn hier? Wohin geht mein Christsein? Ja, die Posten sind irgendwie besetzt. Diakon werden vielleicht noch, Ältester werden, das ist irgendwie schon ganz weit weg. Ja, was ist denn dann mit mir? Und so vergeht ein Jahr nach dem anderen. Und dort möchte ich mal dieses Ding zerstäuben und dass wir mal zurückkommen in Wahrheit. Wir alle sollen das Reich Gottes demonstrieren. Und wenn diese Gedanken in deinem Kopf waren, ja, wo ist für mich hier eine Perspektive? Die Posten sind besetzt, bei dem Posten wurde ich vielleicht jahrelang übersehen. Vielleicht habe ich da völlig kranke Rückschlüsse, ich bin nichts wert, ich taug nichts. Was habe ich falsch gemacht, dass ich nicht auch endlich mal irgendwie so einen wichtigen Posten kriege? Fang an zu beten, wo soll ich das Reich Gottes demonstrieren und für was möchte der Herr mich konkret verwenden? Und das ist die Richtung für die nächsten 15, 20, 30 Jahre, dass wir dort hindenken, weil wir sind hier zum Praktikum für die Ewigkeit. Du sollst hier anfangen und lernen, wie kann ich ein Segen sein für andere Menschen? Wie kann ich das Reich Gottes demonstrieren? Aus diesem Grund, glaube ich, ist es falsch, wenn eine Gemeinde über viele, viele Jahre ausschließlich nur die eigenen Dienste bedenkt. Und deshalb haben wir auch immer das versucht, so schmal wie möglich zu halten, weil unsere eigentliche Kapazität an Zeit und auch Geld soll dafür dienen, das Reich Gottes zu demonstrieren. Das heißt, finde heraus, wo der Herr dich, konkret dich, nicht den neben dir, nicht deinen Jupsleiter, nicht irgendjemand, sondern konkret dich gebrauchen will, das Reich Gottes zu demonstrieren. Und das hat zu 90% etwas zu tun, dass das nach draußen geht. Und das findest du nicht heraus, indem du dich weiter langweilst und überlegst, warum du bei den drei Posten, die wir hier irgendwie haben in der Struktur, bisher übersehen wurdest. Fang neu an zu beten, was ist mein Spezialgebiet? Ich könnte das vom Wort her, könnte ich dir das jetzt aufzeigen, aber ich bin nicht so vorbereitet auf das Thema, weil dieser Blitz komme erst vorne in der Anbetungszeit. Aber es gibt da eine Menge Schriftstellen, dass es da einen konkreten Plan für dich gibt und dass Gott durch dich etwas in Existenz kommen lassen will. Da kann er nicht einfach jemand auswechseln an dieser Stelle. Weil wir sind nicht für ihn nur Nummern und dann nimmt das eine vom Haken und hängt das andere ran. Und da kann man kreativ sein, Altenheime, Krankenhäuser, Gefängnisse, Arme, Alleinerziehende. Man kann in Kack kommen auf den Spielplatz mit Müttern, mit Kindern. Was weiß ich? Zum einen ist das etwas, was wir als Leitung dir nicht abnehmen können. Wir sind nicht dazu in der Lage, für viele hundert Leute die persönliche Vision zu empfangen. Dann kriegst du die in der Weissagung gesagt und dann hast du morgen ein Budget von 100.000 Euro und dann kannst du anfangen. Im Reich Gottes beginnt es so, dass du dir selber Gedanken machst, du betest und sagst, Herr, warum bin ich hier? Ich bin nicht bloß hier, um Sauerstoff wegzuatmen. Es ist zu wenig, dass mein normaler Alltag läuft, ich irgendwie die Kinder groß krieg. Spätestens wenn die außer Haus sind, wird die Langeweile dann endlich sichtbar und offenbar. Du fängst an zu beten und du fängst an zu fragen, Herr, hier bin ich, was hast du mir gegeben, was willst du mir geben und wie gebe ich das weiter? Dann kommst du in Herausforderungen, für Sachen beten zu müssen, um Sachen kämpfen zu müssen, Widerstände überwinden zu müssen, die der Teufel konkret deinem Projekt in den Weg legt. Dann kannst du dort deine Zeit, dein Gebet und dein Geld reinstecken. Und so haben gewaltige Dienste begonnen. Wir bestaunen dann immer Menschen wie Jackie Pullinger oder andere Pioniere, Georg Müller in der Geschichte. Alles fing so an. Menschen haben gefragt, Herr, wofür bin ich hier? So lange, bis sie es wussten und haben dann begonnen, Schritte zu tun. Wir als Älteste haben die Aufgabe, hier den Rahmen zu schaffen, dass ihr dafür ausgerüstet seid und dafür frei seid, das zu tun. Und alles, was da in dieser Richtung kommt, wollen wir unterstützen und bestärken. Ein Grund für dieses ist, dass diese Perspektive völlig fehlt, dass die nicht da ist. Und dass es dann so eng wird. Wir haben ja in unserer Gemeinde nicht so viele Projektleiter und Gebietsleiter und Abteilungsleiter und Gebetskreis, Ober-, Untergruppen, Zwischenleiter. Also ich kann euch da E-Mails zeigen aus anderen Gemeinden, wo auch Strukturen mir dann gezeigt wurden. Also wir sind nicht in der SED, dass wir jetzt für jemanden, der sich langweilt, einen Posten schaffen. Also für die Jüngeren, die SED war die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Weil es ist doch 20 Jahre her, man kann nicht davon ausgehen. Und wir Älteste wollen da auch lernen und wollen da auch zunehmen, Förderung zu geben. Aber ich denke nicht, dass es schriftgemäß ist, dass du wartest, bis dir das mal einer sagt. Viele Menschen sind auf dem Gebiet total orientierungslos und sie fahren, wer weiß wohin, zum Prophet und flehen den dann an, hast du eine Prophetie für mich, damit endlich mal einer mir sagt, was ich machen soll. Von daher, trete du in Aktion. Gib dein Geld rein, deine Zeit, geh mit deiner Familie in etwas hinein und das wird dich mächtig wachsen lassen. Die Langeweile wird wie verflogen sein, weil sobald du den ersten Schritt in die richtige Richtung gehst, kommt der Teufel und wird dir erstmal erklären, wie falsch das alles ist und wie schwierig und was alles nicht geht. Behalte das im Hinterkopf, wir sind hier zum Praktikum für die Ewigkeit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das, irgendwie ist mir das auch durch Gespräche deutlicher geworden in dieser Woche. Das meinte ich auch mit dieser Aufforderung, wir sollen ein Segen sein für andere Menschen. Ein Christ sein, wo es nie an den Punkt kommt, dass etwas von uns fließt, wird 100% langweilig, im mildesten Fall. In der Regel wird es noch schlimmer. Aber im allermildesten Fall wird es nur langweilig. Und wenn wir dann merken, wie der Herr sich zu uns stellt, nicht bloß zum Jobsleiter oder zu den Ältesten oder zum großen Hartwisch, wenn wir merken, Gott ist auch mit mir, durch mein Wort geschieht etwas, durch mein intensives Wirken kommt etwas, das wird uns enorm aufbauen, das wird uns gewaltig nach vorne bringen. Das hilft uns, Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Haltet das mal im Hinterkopf, wir wollen uns Schätze sammeln beim Herrn, die nicht in Rauch aufgehen, die nicht verbrennen. Wir wollen ihm dienen. Und um uns herum ist eine Gesellschaft in Verlorenheit, Einsamkeit, Ablehnung und Zerstörung. Und wir haben viel. Also fang an zu beten. Betet als Ehepaar. Herr, wozu willst du uns gebrauchen? Was ist das Spezialgebiet, wo wir die Spezialisten werden? Nicht irgendjemand, wir. Was willst du mit uns beginnen? Wo ist ein Weg, wo wir Segen weitergeben? Das halte ich für enorm wichtig, dass dieses öde Sein aufhört, weil uns dann wieder deutlich wird, worum geht's eigentlich? Und wir selber haben etwas mitzuteilen, wir selber stehen dann Dinge durch und wachsen gewaltig. Wenn ich zurückschaue auf die letzten 20 Jahre, wie sind wir gewachsen? Auch durch praktische Hilfe, durch Hilfstransporte, durch Dinge durchstehen, an der rumänischen Grenze stehen, zum Herrn flehen, dass er den Zöllner die Augen zuhält. Wir hatten einmal eine Ladeliste, da stand drauf ein Stück B1000, also ein Kleintransporter. Und wollten das erscheinen lassen als ein Karton Hilfsgüter, weil wir hätten das Auto nicht einführen dürfen. Und der Zöllner hat es abgestempelt. Ein Stück Auto. Wir hatten einmal eine Palette neue Bosch-Werkzeuge. Das galt damals als Hehlerware Nummer 1. Wir hätten da horrendeste Summen Zoll gezahlt. Und wir haben die so eingebaut und noch ein paar Mehltüten ringsrum, dass die nicht zu sehen sind, wenn man das hinten aufmacht. Und dieser Zöllner fing an und sagt, ausräumen. Und eine Mehltüte, bevor der erste Boschkarton sichtbar wurde, hat er gesagt, gut. Und währenddessen haben wir gefleht und hatten die Hosen gestrichen voll, wie das Ding ausgeht. Aber wir sind mächtig gewachsen durch die Aktion. Wir haben gejubelt, die 5 Kilometer nach der Grenze waren immer die besten der ganzen Reise. Dadurch haben wir gelernt, dadurch ist was in unser Herz gekommen. Damit haben wir erfahren, Gott ist Gott. Der ist auch größer wie dieser vierschultrige rumänische Zöllner mit seinem Nazi-Mantel. 12 Stunden stand ich mit dem Axel mit einem LKW an einer Grenze. 12 Stunden tobte der Krieg, was dort wird. Und irgendwann konnten wir erfahren, dieser LKW bringt heute noch Segen, obwohl das weit über 10 Jahre her ist und der LKW damals schon 30 Jahre alt war. Heute noch fährt dieses Teil und hilft in einer Trinkerrettungsbehindertenarbeit, hilft in der Obsternte. Das sind alles Dinge, durch die wurden wir stark, durch die wurden wir geschult, durch die wurden wir geschärft. Wenn wir heute eine praktische Aktion angefasst haben in den letzten Jahren, haben wir viele Dinge an Fehlern schon ausschließen können, weil wir durch das Tun etwas gelernt haben und an der rumänischen Grenze uns keiner dort helfen konnte, außer Gott. Und das sind Erfahrungen, die wir brauchen und durch die wachsen wir. Und wenn dann der Teufel uns einreden will, Gott ist weit weg, wir wissen, nein, Gott ist nicht weit weg. Er war da in dem Moment, er hat geholfen im letzten Moment. Übernatürliches ist geschehen. Also beginnt zu beten, Herr, hier sind wir. Wir sind hier nicht aus Zufall oder weil unsere Eltern einen Fehler gemacht haben. Wir haben eine Bestimmung, wir wollen das jetzt finden. Wie kann ich ein Segen für andere Menschen sein? Und weitet euren Horizont raus aus der Gemeinde zu Menschen hin. Natürlich ist es nicht verboten, auch in der Gemeinde Menschen zu segnen. Aber das ist der Horizont, das ist die Aussicht. Dort geht es hin. Wir demonstrieren die Liebe Gottes in der Welt. Wir zeigen, was wir haben, was die Welt nicht hat. Und das auf hunderttausenderlei verschiedenster Art und Weise. Und das wird uns herausfordern, unsere kleinen Götzen fallen zu lassen. Das wird uns selber vor Augen führen, wo wir an Dingen hängen, die eigentlich fadenscheinig sind. Die uns nur hindern, die uns lähmen. Ein Segen für andere sein. Wir haben ja ein Praktikum für das tausendjährige Reich. Und ihr Lieben, in 100 Jahren wird es soweit sein. Es ist nicht weit weg. Für Paulus war es viel weiter weg. In 100 Jahren sind wir alle im tausendjährigen Reich. Das steht fest. Die Zeichen der Zeit zeigen es ganz klar. Wir sind in der Skala der Geschichte. Wenn du einen Zeitstrahl machst, wir sind kurz vor Schluss. Ein kleiner Vulkan. Ich erinnere nur an das Räucherkerzchen Gottes. Schicht. Einer. Ein kleiner Vulkan. Also es ist nicht, dass wir hier über Dinge reden, die in Jahrmillionen sind. In 100 Jahren werden wir da sein. Das steht fest. Und deshalb, das ist auch ein Grund für Langeweile, für öde sein, auch für diesen Müßiggang, dumme Gedanken denken zu können. Wenn der Herr uns dann in Dinge hineinbringt, wenn der Herr uns gebraucht, um Menschen zu segnen, fehlt uns schlicht und ergreifend auch die Zeit, dumme Sachen zu denken und in Gedankenmustern hineinzusinken, in Traurigkeit, in Verlorenheit, in Verdammnis, in dieser Gedanke, es ist doch alles sinnlos, das wird doch eh nichts. Und hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und wer weiß, wo das hinführt. Und ach, all dieses Zeug kannst du gar nicht denken, weil du bist in dem, wo Gott dich gebraucht. Und du musst dir Gedanken machen, wie wird das nächste Woche und was wird es mit dem. Und hier müssen wir noch beten um die 10.000 Euro und die brauchen wir bis dann und dann. Und dann tun wir das. Mein Vater hat immer gesagt, und das ist ein sehr wahres Wort, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Das ist absolut wahr. Als Kind fand ich es nicht so toll, aber es ist Wahrheit. Also ich will hier auch Schluss machen. Nochmal ins Gedächtnis zurückzubringen, was ich am Anfang gelesen habe. Wir sind begraben mit ihm in der Taufe. Wir sind auferweckt mit ihm durch die Kraft Gottes. Und die wir tot waren in unseren Vergehungen und in der Unbeschnittenheit unseres Fleisches, hat er lebendig gemacht mit Jesus, indem er uns alle Vergehen vergeben hat. Das ist für dich. Das ist das Wort. Alle anderen Gedanken der Verdammnis und der Anklage sind Lügen. Das ist die Wahrheit. Wir sind mit Jesus auferweckt und wir sind jetzt fähig, andere Menschen zu segnen. Und wir haben als deutsches Volk ein großes Privileg, einen großen Vorteil, andere Menschen segnen zu können. Bitte lasst uns das ablegen, dass wir uns immer für Dinge schämen oder dass das so oft auch irgendwie in der Atmosphäre ist, ja, wir Deutschen, einmal was im Dritten Reich war, dass da immer noch Dinge schwingen, wo wir uns einfach schlecht dafür fühlen, zu diesem Volk zu gehören. Oder auch andere Sachen. Wir haben so viel bekommen von Gott als Deutsche. Und wir können so ein Segen sein für andere Menschen, für andere Völker, für andere Nationen. Schon, dass wir im Materiellen derartig reich sind, schon dadurch können wir andere Menschen segnen. Überlegt euch mal, keiner von uns muss drum beten, um irgendwo hinfahren zu können und dort jemanden zu treffen oder zu segnen oder zu ermutigen. Wir alle müssen nicht um 100 Euro bitten, die in einen Tank bringen zu können, um wohin zu kommen. Wir haben die alle. Es gibt Menschen in anderen Ländern, die haben nicht mal das. Es ist so leicht für uns, andere Menschen zu segnen, weil wir wirklich schon im materiellen Bereich so gesegnet sind, wie kaum jemand auf dieser Welt, außer in diesem ganz, ganz kleinen Fleck Westeuropa und USA. Also das möchte ich euch mitgeben. Macht euch das zur regelmäßigen Aufgabe. möglicherweise, will das jetzt nicht als Festlegung sorgen, kann eine Jobsgruppe sich konkret bewegen in eine Richtung und als Dienstgemeinschaft beten und in konkrete Aktionen eintreten. Und damit wird auch dieser Jobsabend erheblich spannender, als es vielleicht in der Vergangenheit war, weil da Ziele da sind, die es gilt zu erreichen. Und da muss gebetet werden und da muss sich gegenseitig ermutigt werden und dann hilft man sich gegenseitig, nimmt die Kinder von dem oder hin und her. Vielleicht kann man als ganze Gruppe in Dinge konkret hineingehen. Und warte da nicht auf irgendeinen gesalbten Prophet von irgendwo, der dir vielleicht eine Prophetie gibt, wo du Hardline erfährst. Also um die Zeit stehe ich am Flughafen, fliege dann dorthin, treffe dann den, okay, dann mache ich das. Es ist immer das Risiko, dass es verkehrt gehen kann. Das ist immer dabei, dass du nicht weißt, wo das endet. Du wirst einfach glauben müssen, dass der Herr mit dir ist und Schritt für Schritt gehen. Und wir wollen unterstützen dabei. Wir wollen auch ein Vorbild geben. Das ist auch mein Bemühen in dem, wo ich unterwegs bin für den Herrn, zu lernen und Vorbild zu geben. Auch ich kann da keine abrechenbaren Ergebnisse herzeigen. Und diese Angst davor, dass das nichts Abrechenbares hervorbringen könnte, die kannst du gleich einstampfen. Das ist schon die erste Barriere vom Teufel, dass wir uns nicht bewegen. Aber wie Reinhard Bonke so schön sagte, du kannst keinem parkenden Auto folgen. Das ist ein ultimatives Zitat von Reinhard Bonke. Das ist wahr. Fang an, dich zu bewegen. Lass alte Erfahrungen alt sein. Paulus hat gesagt, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich schaue nicht zurück. Ja, da war schon mal ein Versuch, da ging er voll in die Hosen. Na und? Starte den nächsten. Vielleicht geht er wieder in die Hosen. Starte den nächsten. Lasst uns was lernen von der Mentalität von Missionaren. Jahrelange Niederlagen, jahrelang nichts zu sehen, sie stehen trotzdem. Lass alte Erfahrungen hinter dir. Na, das hat damals ja auch nicht funktioniert. Na und? Heute ist heute. Halt es damit, Paulus, wir strecken uns aus nach dem, was vorne ist. Und wir starten den nächsten Versuch. Bete drum, was ist dein Spezialgebiet? Wo will Gott dich als Spezialist gebrauchen? Und hör auf jemanden zu warten, der das ja viel besser kann und viel toller. Ich hätte nirgendwo anfangen müssen zu predigen, wo ich mit Hartbisch unterwegs war, weil er kann es ganz bestimmt besser wie ich. Das ist kein Argument. Und der Hartbisch hat auch so eine Liebe zu mir, um mir das immer deutlich zu sagen. Ja, wir denken dann noch, wir sind bescheiden und edel. Ach nee, mach du. Nee, du kannst das besser. Das ist alles Unsinn. Wenn du sicher bist, das kann ein anderer besser, wirst du dich nie bewegen. Irgendeiner kann es immer besser, ohne Frage. Aber es gibt so viel zu tun. Wir haben so viel vom Herrn bekommen. Wir leben in so einem Glück in vielen Bereichen. Warum wollen wir das nicht mit Menschen teilen? Also diese Ergebnisorientiertheit ist da fehl am Platz. Der Herr will erstmal von uns Schritte sehen, will unsere Treue sehen. Und wir haben Beispiele in der Geschichte, dass Menschen über Jahrzehnte treu waren, ohne Ergebnisse zu sehen. Und lasst uns da reingehen. Lasst uns da mal wach werden. Das hilft uns enorm einordnen zu können, wo beschäftigt mich der Geist dieser Welt mit Zeug, auch wenn das keine Sünde ist, aber da ist einfach nur meine Zeit weg. Dann ist sie eben weg. Also immer wenn ich diese Elektro-Großmärkte stehen sehe, obwohl ich da auch ab und zu gerne drinne bin und mir Sachen anschaue, vieles, was da zu finden ist, dient dazu, deine Zeit zu stehlen. Diebstahl an unserer Zeit. Es wird alles immer technisierter und immer komplizierter und immer krasser, was alles technisch geht. Aber ich stelle gleichzeitig fest, dass die Dinge nicht dazu beitragen, dass man viel mehr Zeit hätte. Deshalb gilt das Wort eben zu allen Zeiten, das Wort ist eben ewig, dass es da immer wieder gilt, die Prioritäten im Blick zu haben. Auch wenn wir heute eine Menge Hilfsmittel haben und theoretisch furchtbar viel Zeit haben müssten. Allein wenn man bedenkt, vor 100 Jahren hat eine Frau 12 Kinder aufgezogen ohne Waschmaschine. Da müsste man annehmen, dass wir heute unendlich Zeit haben dafür. Ist aber nicht der Fall. Deshalb gilt es zu allen Zeiten, dass wir die Prioritäten sehen und dass wir neu einen Blick nehmen, wo will der Herr mich gebrauchen? Gut, ich möchte bis dahin gehen. Kannst du das noch ergänzen oder noch was anfügen?
Also, wir tun da nichts ergänzen, weil das wäre schade, da irgendwas noch dazu zu bauen. Wir sollten uns darin disziplinieren, das, was wir gehört haben, zu tun. Und da haben wir, denke ich, genug gehört. Und es ist richtig und es ist vom Heiligen Geist. Ich möchte nur einen Hinweis geben zum Fasten kommendes Wochenende. Einfach einen ganz simplen, praktischen Hinweis. Am Freitag ist ja nur noch Arbeitstag. Und wenn man jetzt nicht geübt ist im Fasten, wie wir das ja, denke ich, normalerweise sind, empfiehlt es sich an dem Tag, wenn man jetzt gerade auch eine anstrengende Arbeit hat, trocken Brot zu essen oder irgend sowas zu tun, um ein bisschen einen sanften Einstieg ins Fasten zu nehmen. Es geht nicht darum, dass wir möglichst hart leiden dabei, körperlich, sondern es geht darum, dass wir unser Herz zu Gott geben und das, was er uns über die letzten Wochen gesagt hat, aufnehmen und bearbeiten lassen von ihm und selber auch bearbeiten und zu richtigen Entscheidungen kommen und ihm Raum geben. Also fangt, wer jetzt am Freitag in einer anstrengenden Arbeit ist, kleidet bitte sanft rein ins Fasten. Trocken Brot und Salat und dann kann man aufhören mit Essen. Das ist einfach ein praktischer Hinweis und viel Trinken dabei ist auch gut gegen Kopfschmerzen beim Fasten. Gut.
Ich würde gerne, wenn wir jetzt nichts noch anfügen, dass wir uns jetzt ein Stück Zeit nehmen, zu beten und dass du Entschlüsse fassen kannst und die vor Gott klar machen kannst. Ich glaube, dass das wichtig ist und Derek Prinz hat uns das so gelernt, dass wir letzten Endes immer in irgendeiner Weise auf das gehörte Wort reagieren sollen. Wenn das nur beim Hören bleibt, das ist ein bisschen wenig. Wir sollten immer eine konkrete Reaktion geben und uns persönlich zu positionieren. Das kann ganz verschieden auch sein, je nachdem, welcher Satz für jeden von euch da irgendwie dran war oder wichtig war. Umkehren von Verlogenheit in Beziehung, Menschenfurcht als einen Feind erkennen, der eine Falle stellt, so sagt es das Wort, und der uns auf Irrwege bringt, der den Weg öffnet für schlechtes Denken, für böse Unterstellungen, der den Weg öffnet, dass wir in Traurigkeit kommen, dass wir hinuntersinken. Umkehren von Verlogenheit in Beziehung. Entschlüsse, dass wir uns vom Herrn gebrauchen lassen wollen. Dass wir auch aufhören damit zu denken, ja ich kann eine Menge nicht, was soll ich da tun? Ich bin nicht zu gebrauchen, ich bin nicht einsetzbar. Solche Lügen ausräumen, Sachen vergeben, dich entschließen, auch um Vergebung zu bitten, wenn dir Wahrheit gesagt wurde und du hast aggressiv reagiert, du hast zurückgeschossen, hast damit Beziehung zerstört. Was es auch immer ist, lass uns eine Reaktion geben. Heiliger Geist, dazu bitte ich dich jetzt, dass du da was bewegst in uns, dass du dich über uns lagerst, unsere Gedanken jetzt nicht auf Wanderschaft gehen, bring unsere Gedanken wirklich jetzt auf den Punkt, den du haben willst, Herr. Ich glaube auch, dass der Herr bei manchen von uns die perfekte Tarnung wegnehmen will. Dass wir dem entsprechen nach außen, was wir meinen, was von uns verlangt wird. Und hinter dieser Tarnung leben wir ein völlig anderes Leben. Mit völlig anderen Werten und Zielen, als wir heute gehört haben. Heiliger Geist fordert dich auf, diese Tarnungen niederzulegen. Diese Fassade etwas zur Schau zu stellen, damit man in Ruhe gelassen wird. Um seine Götzen nicht umbringen zu müssen. Um nicht umkehren zu müssen von verkehrten Wegen. Ich möchte beten für die unter uns, die sich davor fürchten, wo noch der Gedanke da ist, dass wenn man Gott wirklich so nachfolgt, dass Gott dann irgendwas Krasses, irgendwas Hartes, irgendwas Überforderndes tut. So eine Scheu da ist, sich wirklich in die Arme des Herrn zu werfen. Ich möchte beten für dich heute, dass du erkennst, was das für Lügen sind. Weil dieses Wort sagt es, dass die Gedanken Gottes über uns gut sind. Das Wort sagt, dass Gott nicht falsch ist, nicht hinterhältig, sondern in der Wahrheit. Dass er Gedanken des Friedens hat. Lass dieses Misstrauen gegenüber Gott heute los. Sag ihm, dass es dir leid tut. Kehr davon um und sag, ich will jetzt glauben, was über dich in deinem Wort steht. Und ich höre auf, Lügen zu glauben, dass du etwas Krasses von mir verlangst, was ich nicht leisten kann. Dass du etwas von mir verlangst, was mein Leben zerstört, was mich überfordert, was ich gar nicht will, was mir widerstrebt. Lass das heute ein Tag sein, wo du diese Lügen aus deinem Leben rausschaffst. Entschließ dich zu glauben, dass Gott gut über dich denkt und dass das, was er durch dich tun will, dich selber segnen und erfüllen wird. Heiliger Geist, ich bete für meine Geschwister, dass du ihnen ganz neu den Vater offenbarst. Werft die Minderwertigkeit aus eurem Leben. Verabschiedet Menschenfurcht aus eurem Leben. Erklärt es als einen Feind. Beschließt, ich werde die Menschenfurcht in meinem Leben nicht mehr dulden. Ich werde dagegen kämpfen. Ich werde Krieg führen, bis das aus meinem Leben geht. Und immer wenn sie wieder anklopft, werde ich Nein sagen. Menschengefälligkeit. O Heiliger Geist, das bitte ich dich von ganzem Herzen. Bring uns dort in die Wahrheit, wo uns das Schweigen zu falschen Dingen als gut erschien, um Beziehung zu schützen. In Wahrheit zerstört es uns, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, bring uns dort in die Wahrheit. Überzeuge uns davon, dass da unser bisheriges Denken eine Lüge ist, dass das ein Irrtum ist. Herr, was sind das für Beziehungen, wo wir nicht das miteinander reden, was du geredet haben möchtest? Wo wir Dinge unsere Zustimmung gegeben haben, wo wir wussten in unserem Herzen, sie sind falsch. Wir erkennen an, dass dein Wort richtig ist und dass das, was dein Wort uns über Beziehungen sagt, das ist nicht hart, das ist nicht extrem, sondern das ist unser Schutz. Das wird uns in Freiheit bringen. Das bringt uns heraus aus Gebundenheiten. Das bringt uns raus, abhängig zu sein voneinander. Dein Wort ist wahr und richtig und gut und heilsam. Misstrauen gegenüber Gott. Misstrauen gegen andere Geschwister. Das ist so zerstörerisch. Danke, Heiliger Geist, für die Ordnung in deinem Wort. Danke, dass wir in deinen Ordnungen leben dürfen. Ich spreche das aus im Glauben, dass diese Worte gesprochen sind und ihre Wirkung entfalten für uns, für die unsichtbare Welt hier. In deinen Ordnungen zu leben bedeutet Frieden und Freiheit. In deinen Ordnungen zu leben bedeutet heil zu werden, bedeutet in Ordnung zu kommen, herauszukommen aus Dingen, wo wir gebunden sind, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir schwach sind. Deine Ordnung bedeutet den totalen Segen, die totale Freiheit. Die Wahrheit macht uns frei, sagt das Wort Gottes. Wir entschließen uns dazu, miteinander die Wahrheit zu reden in Liebe, in guter Motivation, weil wir den anderen lieben, weil wir nicht wollen, dass er verloren geht, weil wir nicht wollen, dass er Zeit verschwendet, weil wir nicht wollen, dass verkehrte Dinge losgehen, dass Zerstörung einzieht in Ehen und Familien, sondern weil wir uns lieben, wollen wir die Wahrheit reden in Liebe. Dazu entschließen wir uns im Namen Jesu. Ich widerstehe diesem finsteren Geist, der uns in Unwissenheit hält und belügt über diese Tatsache. Ich widerstehe diesem Geist des Humanismus im Namen Jesu. Ich widerstehe dieser Religiosität, diesem hässlichen Imitat von Beziehungen, wo man sich Dinge um die Nase schmiert, die nicht wahr sind. Ich widerstehe diesem Schweigen zu verkehrten Dingen im Namen Jesu. Ich widerstehe im Namen Jesu. Ich entlarve Menschen, die eine nahezu perfekte Fassade aufgebaut haben und etwas ganz anderes in ihren Herzen denken und fühlen, etwas ganz anderes denken wollen, etwas anderes gutheißen als das, was hier gelehrt wurde. Ich bete im Namen Jesu, ich reiße nieder diese Festungen aus der Hölle. Ans Licht soll alles kommen, was verkehrt ist. Ich erlaube nicht mehr, dass sich irgendetwas tarnt. Jeder falsche Entschluss, jede Haltung, die falsch ist, soll ans Licht kommen. Jeder soll offenbar werden, der willentlich entschlossen hat, anders zu leben, als was wir hier gelehrt haben. Ich widerstehe diesem finsteren Geist, dieser Widerspenstigkeit, dieses Erheben gegen die Autorität Gottes. Ich widerstehe dem im Namen Jesu. Hier ist das Reich Gottes. Wir leben hier nach dem, was in dem Wort Gottes geschrieben steht. Wir leben unter der Gnade Gottes. Und ich danke dir, Herr, wenn wir leben nach deinem Wort, dann leben wir in der Gnade. Dann können wir darauf beharren, dem Teufel gegenüber, und sind alle Vergehungen vergeben. Wir sind gerecht durch das Blut Jesu. Wir sind nicht die, die nicht nach deinem Gesetz leben, sondern die nach deinem Gesetz leben. Oh, Halleluja, Jesus. Ehre sei dir, du wunderbarer König. Dein Wort sagt es, Vater, dass du Triumphzug gehalten hast über die Mächte der Finsternis. Und so widerstehe ich diesen finsteren Geistern der Zerstörung, der Entzweiung, des Misstrauens, des bösen Unterstellens. Ich widerstehe diesen Mächten im Namen Jesu. Eure Zeit ist zu Ende. Ihr müsst diese Gemeinde verlassen im Namen Jesu. Alles soll ans Licht kommen, was falsch ist. Und alles, was verkehrt ist, darf sich nicht mehr tarnen als richtig, darf sich nicht mehr tarnen als freundlich, darf sich nicht mehr tarnen als gefällig. Im Namen Jesu, alles kommt ans Licht. Wir leuchten in jede finstere Ecke mit dem Wort Gottes, mit dieser Leuchte für unseren Fuß. Oh, wir machen Schluss mit aller Furcht vor Menschen. Wir machen Schluss davor, dass Menschen das nicht wollen oder nicht einverstanden sind. Wir stehen zu dir, Jesus. Oh, komm, Heiliger Geist, bring unsere Loyalität zurecht. Wem gegenüber sind wir loyal? Wem gegenüber stehen wir Zu wem halten wir? Zu wem positionieren wir uns? Jesus, du bist unser Haupt. Und du hast dein Recht darauf, uns als dein Leib in Ordnung zu bringen und zu heilen und zu formen. Du hast uns erkauft, Jesus, du hast gelitten, du hast dich hinrichten lassen wie ein Verbrecher, obwohl du niemals einen Fehler gemacht hast, obwohl du nie lieblos gewesen bist. Oh Jesus, du hast ein Recht auf uns. Ich will dich ehren über das, was du tust. Ich danke dir, dass du uns baust als ein Ort, wo Segen strömt in das ganze Land und zu anderen Nationen. Ich ehre dich dafür, Jesus, dass das Licht leuchtet und dass die Gnade fließt von hier an so viele Orte hin, zu so vielen Menschen hin. Danke, Jesus. Ich ehre dich dafür, Herr. Wir wollen alles enge Denken in diese Richtung verabschieden wir heute. Alles, was uns da so unmöglich erscheint. Wir sprengen diesen Ring, den der Teufel um uns gelegt hat. Du bist ein Gott von unbegrenzten Ideen und Möglichkeiten. Und so ist alles möglich dem, der da glaubt. Wir steigen aus diesem engen, kleinen, jeden Tag zur Arbeit rennen, wieder nach Hause kommen, keine Zeit haben und uns schlecht fühlen. Wir steigen aus diesen falschen Gedanken, aus diesem Blödsinn. Der Herr ist der Herr. Du hast uns gerufen und wir stehen hier vor dir, Vater. Gebrauche uns. Mach uns zu dieser Quelle lebendigen Wassers, die von unserem Leib strömt. Eröffne uns die Ideen. Wir räumen weg all das, was wir in Gedanken an Widerständen haben. Wir räumen zur Seite alles, was nicht geht und alles, was schwierig ist. Oh Herr, wir schauen auf dich. Wir wollen empfangen deine Vision. Wollen empfangen, wozu du uns gebrauchen willst. Oh, wir verabschieden dieses Gelangweiltsein. Dieses fette Herz, was nichts mehr wahrnimmt, was nicht mehr leisten kann. Wir verabschieden das. Erneuere da unser Denken, Herr. Heiliger Geist, tu dein Werk in unseren Gedanken. Lass uns da Ideen in den Blick fallen. Mach uns da wach, Herr. Ich rechne damit, Heiliger Geist, dass du uns da Erleuchtung gibst. Lass uns da Schritte gehen. Wir wollen in Bewegung kommen, Herr. Wir wollen uns auf den Weg machen. Ehre sei dir, Jesus, für das, was du uns gegeben hast. Und es soll diese Zeit beginnen, wo wir das ausfließen lassen. Wir hören auf den anderen zu warten, auf den zu schauen, der es besser könnte oder der da mehr Zeit hat. Oh Jesus, ich ehre dich, dass wir herausgelöst sind und nicht mehr unter den Gesetzen dieser Welt leben. Und ich bete darum, dass wir da die kleinen Anfänge wahrnehmen und dass das wertvoll ist vor dir, Herr, das wissen wir. Dass wir nicht irgendwie an die ganz großen, ausgefeilten Dinge denken. Lass uns dort kleine Schritte gehen, Herr, lass da Dinge wachsen. Oh Herr, wir ehren dich darüber. Heiliger Geist, sei da, geben dir da Raum, uns in Bewegung zu bringen. Wir geben dir Raum, zu uns zu sprechen. Geben dir Raum, uns auf Dinge aufmerksam zu machen, dass du durch vielerlei Dinge zu uns redest, zu jedem von uns. Geben dir Raum, Heiliger Geist. Wir wollen das wahrnehmen und wir werden das wahrnehmen. Oh Herr, ich danke dir, dass da eine Zeit kommt, wo wir ein Mittel haben, unserer Trägheit den Kampf anzusagen. Aber nicht, damit es dann noch träger wird und noch ein größeres Vakuum entsteht, sondern damit das gefüllt wird mit dem, was du uns beauftragst. Jesus. Halleluja. Oh Herr, wir wollen wirklich das Finger ausstrecken beenden und das böse Denken und das Unterstellen und dass wir zu Spezialisten geworden sind, die Fehler des anderen wahrnehmen zu können und alle Herr sagen zu können. Aber natürlich nicht demjenigen, das betrifft. Davon kehren wir um, Herr. Herr, wir wollen zurück und wollen dort hinein, dass wir miteinander in der Wahrheit leben und dass wir barmherzig sind und großzügig, dass wir aufhören mit der Erbsenzählerei. Lasst uns vergeben, wo wir vergeben müssen. Lasst uns von Neuem beginnen. Alte Erfahrungen verabschieden wir heute. Wir schneiden diese alten Zöpfe ab. Manche von uns haben einen Treibanker in die Vergangenheit hinein, auf die letzten 10, 15 Jahre, wo irgendein Ereignis war, irgendeine Begebenheit. Und seitdem bist du wie jemand, der einen tonnenschweren Klotz hinter sich herzieht und dort millimeterweise vorwärts kommst. Und vielleicht spannt sich das Seil ein Stück und du kommst vorwärts und dann zieht dich das Seil wieder zurück. Leute unter uns haben vor Jahren aufgrund einer Situation sich angefangen, in ein verkehrtes Denken hineinzuentwickeln. Aufgrund von irgendeiner Niederlage, von irgendeiner Enttäuschung sich nicht mehr bewegt, nicht mehr klar gewesen in Gedanken, ich bin wichtig für Gott und durch mich tut Gott Dinge, die er durch keinen anderen tut. Verabschiede dich von alten Erfahrungen, von alten Zöpfen. Warte nicht mehr, dass sich da irgendeiner mal bei dir entschuldigt, weil er das vielleicht gar nicht weiß oder weil er gar nicht mehr in deiner Nähe ist. Wie auch immer. Schneid mal alte Dinge ab und geh hinein und sag, ich streck mich jetzt aus, was vorne ist. Und das ist jetzt für mich das Ziel. Oh Herr, ich bete, dass du da Wahrheit offenbarst, in unsere Herzen das hineinbringst. Dass wenn wir nicht vergeben, du uns auch nicht vergibst. Und dass wir dann tatsächlich getrennt von dir sind. Auch wenn deine Liebe uns gilt und du uns trotzdem liebst, trennt uns doch dann unsere Sünde von dir. Wenn wir nicht vergeben, wirst du uns auch nicht vergeben, Herr. Das ist dein Wort. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das Menschen von uns deutlich machst, dass das ihr Schlüssel dazu ist, herauszukommen aus dem, was uns festhält. O Jesus, tu dein Werk. Hier hast du unsere Herzen, Herr. Reinige du uns, bau du uns zu dieser Braut ohne Flecken und Runzel. Und Herr, das meint nicht jemand oder eine Gemeinde, die keine Fehler mehr macht. Das meint eine Gruppe von Menschen, in der alle diese demütige Haltung haben, sich etwas sagen zu lassen, sich belehren zu lassen, in der jeder Einzelne diese Haltung hat, etwas anzunehmen und zu sagen, meinst du, okay, wenn du das so siehst, ich denke darüber nach, du hast recht, ich kehre um. Das meint diese Braut ohne Flecken und Runzel. Eine Gruppe von Menschen, wo niemand mehr widerspenstig ist, wo niemand mehr sich das Recht vorbehält, ärgerlich zu sein, wo niemand mehr Sünde nachträgt, sondern wo wir uns demütigen, jeden Tag. Bau uns zu dieser Gemeinde, Herr. Und Herr, schaff aus unserer Mitte fort Widerspenstigkeit, Hochmut, Widerstehen, Übel nehmen. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass wo Dinge gesagt wurden in der Vergangenheit, die falsch waren, dass davon umgekehrt wird. Denn es ist eine Lüge, dass die Zeit die Wunden heilt. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Dinge, die falsch gesagt wurden, sind erst in Ordnung, wenn sie richtig gestellt wurden. Petrus musste sagen, nachdem er dich dreimal verleugnet hat, dreimal, dass er dich liebt. Sonst hätte er nie und nimmer in den Dienst gehen können. Nie und nimmer hättest du ihn gebrauchen können, wenn er das nicht dreimal gesagt hätte. Ich bete, Heiliger Geist, bring Bewegung. Lass, dass Unrecht bearbeitet wird und aus unserer Mitte fortgeschafft werden kann. Böse Worte, böse Sprüche. Lass das aus unserer Mitte fortgeschafft sein, Herr. Darum bitte ich dich von Herzen. Ich sende aus die Bewegung des Geistes an Dinge, die wie fest zementiert scheinen. Dass sie in Erschütterung kommen, dass sie abbröckeln, dass dort Bewegung kommt. Danke, Herr, für deine Güte. Und ich widerstehe jedem Versuch des Teufels, uns unter Verdammnis zu bringen. Diese pauschalen Ideen, alles sind schlecht und alles ist schwer und alles wird nichts. Ich widerstehe diesen Mächten im Namen Jesu. Sie haben nichts unter uns verloren. Wir hören diesen Mächten nicht zu. Wir sind in der Hand Gottes. Wir sind seine geliebten Kinder. Er baut uns. Er fügt uns zusammen zu diesem heiligen Tempel. Wir sind diese lebendigen Steine, die sich einfügen lassen in seinen heiligen Bau. Wir ehren dich dafür, Jesus, dass du der weise Baumeister bist. Danke dafür von ganzem Herzen, Herr. Amen. Amen.
Ich würde euch gern noch um etwas bitten. Und zwar möchte ich Bezug nehmen auf das, was der Axel in einer der ersten Predigten seit den letzten Wochen gesagt hat, was uns hier beschäftigt. Und zwar, wenn einer nicht da ist, dann ist das wie so ein Baustein, der uns fehlt. Und wir brauchen alle gemeinsam alle Bausteine, um gemeinsam auf dieses Level zu kommen, wo uns Gott hinziehen möchte. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir früher dafür Sorge getragen haben, weil wir konnten früher auch nicht alle immer alle da sein. Es gibt Arbeit, es gibt Kinderdienst, es gibt Schichten, es gibt Krankheit und so weiter. Aber wir haben eins gemacht, wir haben Verantwortung übernommen und haben einander gesagt, hast du gehört, was am Sonntag war? Hast du das mitgekriegt? Hast du die Kassette? Hast du das nachgehört? Du musst mitkommen, komm mit auf das gleiche Level. Wir können niemand hinter uns lassen. Und ihr wisst, wir kennen uns untereinander gut genug. in den Freundeskreisen, in den Jupsgruppen, in den Ehepaaren, in den Beziehungen, wo sind Leute, der war heute nicht da. Ich frag mal, ich sag, hör schon mal, hast du dich gekümmert? Du musst das nachhören. Es ist wichtig für uns, dass wir gemeinsam auf diesem Level bleiben, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und diese Entscheidungen auch gemeinsam treffen. Das war mir auf dem Herzen, das anzufügen.
Ja, da möchte ich auch gleich noch was anfügen daran. Wenn wir davon sprechen, wir leben in verbindlichen Beziehungen, bedeutet das, dass wir das ab heute wieder so tun, wie wir das ganz am Anfang hatten. Wenn ich nicht da sein kann, dann rufe ich da vorher an und sage, warum. Wir sagen ab heute nicht mehr, da bin ich nicht da. Das tun wir ab heute nicht mehr. Verbindliche Beziehung bedeutet, ich gehöre zu einer Jupsgruppe und wenn ich dort nicht da bin, sage ich den Grund. Wenn ich mich dafür schäme, diesen Grund sagen zu müssen, dann ist der Grund falsch und du gehst zur Jups. Das war am Anfang sonnenklar, das mussten wir vor 10 Jahren niemand erklären. Wer war damals schon dabei, vor 10 Jahren? Mussten wir das damals jemand erklären? Das war Standard. Und damit beginnen wir ab heute. Das hatte ich mir noch irgendwie notiert für heute. Gut, dass du das so sagst. Wir haben verbindliche Gruppen. Das ist die Jobs, das ist Diakonenteam, Ältestenteam, Jobsleitertreffen, Kindermitarbeiter. Es gibt verbindliche Teams. Ab heute, wenn du nicht da sein kannst, lieber so und so, ich komme heute nicht, weil ich bin total schlapp oder krank. Weil ich muss zur Schicht. Weil ich habe mir schon seit Wochen das und das vorgenommen und mir scheint das wichtiger, ich möchte das und das tun. Ab heute wird keiner mehr einfach wegbleiben und dieser Spruch, da bin ich nicht da, der wird ab heute nicht mehr verwendet. Ihr Lieben, das war jetzt eine Anweisung aus dem Ältestenteam. Und wir leben hier Gemeinde und ich erwarte, dass er dies befolgt. Ich will diesen Spruch von niemand mehr hören. Wenn du etwas anderes vorhast oder nicht teilnehmen kannst und dir erscheint es, dass du dich da schämst oder dass du dir da komisch vorkommst oder du dir irgendwie nicht getraust, den Grund zu nennen, dann gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Du machst dir unnötig Gedanken, dass dir andere unterstellen, dass du eben faul bist oder dir andere Sachen wichtiger sind. Oder dieser Grund ist tatsächlich blödsinnig, dafür etwas zu versäumen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Es ist zerstörerisch für Beziehungen, für Gemeinschaft, wenn Menschen wegbleiben und keiner weiß warum. Also das ist der Standard ab heute, wieder neu. Und da sind wir nicht irgendwie jetzt kurz vor Mars, sondern da sind wir gerade dort, wo wir schon mal waren. Ab heute, du, an dem und dem bin ich nicht da, da tue ich das und das. Da bin ich dort und dort. Bitte entschuldigt mich. Und derjenige, der etwas versäumt hat, sorgt dafür, dass er diesen Baustein nachholt. Das ist ein Grund, warum Menschen auch schon von der Gemeinde weggegangen sind, weil ihnen die Bausteine fehlten und weil man über längere Zeit nicht nachgeholt hat. Das ist der Grund. Und dann ist es schwer, den Anschluss zu finden und dann machen sie schnell Lügen breit. Ich bin hier falsch, ich gehöre hier nicht dazu. Ab heute tun wir das so. Das ist ab heute Anweisung. Ich hoffe, ihr versteht, das bedeutet nicht, dass jetzt hier irgendwie eine mega krasse Aktion läuft und jetzt müssen alle wie in einer Sekte völlig gleichgeschaltet, keiner darf mehr denken, irgendwie wie ferngesteuert sich benehmen. Aber das ist Standard, den wir hatten. Zu UDZ-Zeiten musste das keinem von uns erklärt werden. Nicht einen. Und das werden wir ab heute wieder tun. Da bin ich nicht da, gilt ab heute nicht mehr. Und ich fordere jedem von uns auf, wenn er diesen Spruch hört, zu sagen, warum bist du nicht da? Und so helfen wir uns gegenseitig, dass wir uns daran halten. Ab heute werden wir vorher Bescheid geben. Und ich bitte euch eins, erzählt nicht eurem Jupsleiter eine Viertelstunde vor Beginn, wie ihr jetzt plötzlich nicht könnt. Lasst diesen Mist der Vergangenheit angehören. Ich weiß von manchen Leitern von uns, eine halbe Stunde vor Beginn geht mein Telefon wie auf der Post und bip. Mit solchen Zeug müssen wir aufhören, ihr Lieben, sonst kommen wir nicht am Ziel an. Sonst vergeigst du dein Praktikum. Dann blüht dir das mit der Harfe und dem Nachthemd. Der Herr will sehen, nimmst du Verantwortung, bist du zuverlässig, das will der Herr hier sehen für eine Ewigkeit. Weil in der Ewigkeit hast du Verantwortung über Nationen. Wenn der Herr sieht, dass du hier keine Verantwortung übernimmst für dein Handeln und dein Denken, kannst du das in der Ewigkeit nicht bekommen. Unser geformter Charakter wird der sein, den wir in Ewigkeit haben. Wir werden mit unserem geformten Charakter vom Geist Gottes dieselben sein nach der Ankunft Christi. Wir sind dann nicht plötzlich alle völlig anders. Bedenkt das bitte, das ist die Aussicht. Deshalb erfahren wir hier Korrektur und lernen hier Dinge dazu. Und dann wird es in der Ewigkeit das sein, was wir dann haben. Also ab heute, da bin ich nicht da, fällt aus. Wir sagen, warum wir nicht da sind, und wenn uns das extrem hohl erscheint, das jemand sagen zu müssen, dann sei lieber da. Es gibt bloß diese zwei Möglichkeiten.
Was uns da wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass diese Unverbindlichkeit und dieses, den anderen so ein bisschen im Nebel zu halten, ist Nährboden für Misstrauen. Deswegen sagen wir das. Der andere macht sich Gedanken und wieder, wie wird denn der denken, warum ist denn der jetzt wieder nicht da und so weiter. Und es ist legitim, wenn du mal sagst, ich hatte lange keinen Abend mit meiner Frau, heute Abend gehe ich mit meiner Frau mal essen. Wenn das nicht jede Woche ist, gerade zur Jups, dann müssen wir auch drüber nachdenken. Aber das sind Dinge, wir haben da echt einen Blick verloren für das Richtige und da haben sich auch Prioritäten verschoben. Und Misstrauen ist ein Grund, warum wir Krebs haben. Und das hat der Axel gesagt. Wir müssen mal der Sache ins Auge schauen, was unsere Beziehung betrifft. Und die Aufrichtigkeit betrifft, haben wir Krebs. Wir sind schwer krank. Und das heißt, eine Operation und Bestrahlung, regelmäßig. Wer nach der Krebsoperation nicht regelmäßig zur Bestrahlung geht und die Versammlungen versäumt, wird trotzdem sterben. Und das wollen wir nicht, dass die Gemeinde stirbt, dass sie so hohl und so dämlich ist, dass wir uns Sonntag früh anlachen und freundlich tun und im Herzen eigentlich gar nicht das haben, was Gott bauen will, nämlich einen Leib und eine Braut. Und das ist das, was uns wirklich dafür brennen wir. Und das ist auch Wort Gottes, das ist Standard Gottes und den wollen wir aufrechterhalten. Nicht dass es jetzt immer enger wird und immer schlimmer wird. Im Gegenteil, die Ordnungen Gottes sind in Wahrheit unsere Freiheit und unser Schutz. Das ist das, was die Wahrheit ist, als Frucht.